Gesetzespflicht nicht nachgekommen? Also wie ist die Verantwortungskette? Also Aufklärung nicht eben nur über die Taten, sondern auch über den Tatkontext und die Verantwortlichen und die Verantwortungskette. Dann das zweite große Thema, ich fasse es mal zusammen unter dem Wort Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen Genugtuung oder Entschädigung, die Forderungen in diesem Zusammenhang. Ich vermute, Sie kennen das auch aus Ihren Zusammenhängen. Und das dritte große Thema, schon damals auch die Frage nach der Prävention. Denn es ist ein Anliegen der Betroffenen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich für die jetzigen Kinder und Jugendlichen so etwas nicht wiederholt. So, das ist mein persönlicher Vorspann. Jetzt möchte ich so ein bisschen mehr zurücktreten und sagen, was habe ich gelernt oder begriffen? Erstens, Begriffe. Welche Begriffe benutzen wir, um über die Betroffenen, Überlebenden oder Opfer zu sprechen? Also im englischen Sprachraum hat es sich eingebürgert, von Überlebenden, Survivors, zu sprechen. Dieser Begriff betont die Not, aber auch die Leistungen, die die Opfer sexuellen Missbrauchs über Jahrzehnte durchleben. Der Begriff Opfer, also Victim, tendiert dazu, diesen Subjektaspekt von Personen, die von Missbrauch betroffen sind, zu übersehen. Auf der einen Seite sind natürlich die Opfer wirklich und tatsächlich Opfer der Täter. Und sie sind keineswegs, wie Täter gerne behaupten, durch angebliche Zustimmung Mittäter oder in irgendeiner Weise mitverantwortlich für das, was ihnen angetan wurde. Und so, insofern ist der Begriff des Opfers im Sinne von Victim durchaus auch angemessen. Auf der anderen Seite verleitet aber der Opferbegriff dazu, Menschen und ihre gesamte Geschichte auf den Opferstatus zu reduzieren und damit auch darauf festzulegen. Das ist manchmal sogar eine Versuchung im Selbstverständnis von Betroffenen. Und dagegen wenden sich Opfer im Hinblick auf ihren Lebensweg als Überlebende. Von dem eckigen Tisch bin ich gebeten worden, von Betroffenen zu sprechen. Und deswegen habe ich mich daran gehalten und rede von Betroffenen. Auch der Runde Tisch der Bundesregierung nennt den Rat von Betroffenen, der seine Arbeit begleitet hat, den Betroffenenrat. Ich möchte also vor allem den Begriff Betroffene nach vorne bringen. Gelegentlich werde ich auch von Opfern, Überlebenden sprechen, falls es im Kontext angemessen ist. Der zweite Punkt. Was ist sexueller Missbrauch? Das musste ich auch erst lernen. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass sich zwar viele Menschen über sexuellen Missbrauch empören, aber nicht genau begreifen, worüber sie sich da eigentlich empören. Eine betroffene Person erzählte mir kürzlich Folgendes. Sie sprach 2010 zum ersten Mal gegenüber einem Seelsorger über ihre Erfahrung, die sie bis dahin 40 Jahre lang vollkommen abgespalten hatte. Der Seelsorger erschrak über das Entsetzliche, das er da hörte, und fragte spontan zurück, ja, aber Sie haben sich doch hoffentlich mit aller Kraft gewehrt. Das ist eine vielleicht gut gemeinte, aber unangemessene Reaktion. Oft erlebe ich Menschen, die sich die Geschichten von sexuellem Missbrauch anhören und dann entsetzt zurückfragen, ja, warum haben die das mit sich machen lassen? Die Frage quält auch die Betroffenen. Aber die Frage führt in die falsche Richtung. Denn sie sucht die Verantwortung für die Tat nicht nur, aber auch beim Opfer. Und was Täter, wie gesagt, gerne oft nachträglich benutzen, um Verantwortung zurückzuweisen. Die Verantwortung liegt aber im Falle von sexualisierter Gewalt gegen Schutzbefohlene beim Täter und das heißt ausschließlich beim Täter. Dann ist ja gerade der nicht als Täter unmittelbar erkennbare Täter, der sich dem Kind oder dem Jugendlichen nähert. Der Vertrauensraum wird missbraucht. Und zwar, das ist das im biblischen Sinn des Wortes Satanische daran, dadurch, dass sich der Täter als liebender Vater oder als liebende Mutter, auch Frauen können Gewalttäterinnen sein gegenüber ihren Kindern, als weiser Pädagoge, als sorgender Seelenführer präsentiert. Und bis dahin, dass der Akt des Missbrauchs als Liebesakt getarnt wird, als sinnvolle pädagogische Maßnahme oder sogar als Hinführung der Seele zu Gott Betroffenen haben gar keine Möglichkeit, sich zu wehren, selbst wenn sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Denn sich auf die leisen Zweifel einzulassen, würde bedeuten, das Monströse des Vertrauensmissbrauchs überhaupt zu erkennen und das gegenüber einer Person, die man liebt, verehrt, bewundert und mit der man in einem geschützten Vertrauensraum zusammenlebt. Sich auf Zustimmung des Opfers zu berufen, ist Ablenkungsstrategie der Täter. Sie führt aber umgekehrt zu einer wichtigen sexualethischen Einsicht, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber in den letzten Jahren gesamtgesellschaftlich neu begriffen worden ist. Hier liegt übrigens eine Chance auch dieser Aufklärungsarbeit. Nämlich die Einsicht lautet, damit eine sexuelle Begegnung ethisch richtig ist, reicht es nicht, dass Konsens besteht zwischen den Beteiligten. Machtverhältnisse und Machtgesten haben in einer Intimbeziehung eben gar nichts zu suchen. Noch ein dritter Punkt, Missbrauch und Macht. Ein sexueller Missbrauch ist im Kern Machtmissbrauch. Der sexuelle Aspekt des Machtmissbrauchs hat immer auch symptomatischen Charakter für Machtverhältnisse. Wenn sexueller Missbrauch im Kern Machtmissbrauch ist, also Lust, sexualisierte Lust an der Machtausübung, dann stellt sich bei der Aufarbeitung des Missbrauchs die Frage nach der Aufstellung und dem Verständnis von Macht in der Institution, dem System, der Familie. Und das ist der im eigentlichen Sinne des Wortes traumatisierende Aspekt einer Institution im Falle des Machtmissbrauchs. Ich bleibe bei dem Begriff Institution. Institutionen haben ja den Sinn, Schwächere vor Stärkeren zu